Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe es am Anfang schon angedeutet, nicht wie gewohnt steht der Predigttext heute am Anfang, sondern der kommt irgendwann zwischendrin. Und das hat seinen Grund. Denn dieser Predigttext aus dem Alten Testament, aus dem 1. Samuel-Buch, ist eine Geschichte. Und Geschichten haben in der Regel einen Anfang, ein Ende und eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte, die finde ich, kann man nicht einfach weglassen, sondern die muss man erzählen. Keine Angst, ich lese jetzt nicht 30 Kapitel vor, aber ich erzähle euch die Geschichte und vielleicht mit der einen oder anderen Nebenbemerkung. Da gibt es einen Satz drin und der heißt: Und als das Jahr um war zur Zeit, da die Könige ins Felde zu ziehen pflegen, sandte David seinen Generalissimus Joab und die Soldaten los, um eine Stadt der Ammoniter zu belagern. In der Bibel ist es die Stadt Rabba. Bei den nicht-israelitischen Zeugnissen alter Zeit ist es die Stadt Rabbat Ammon. Rabbat heißt große Stadt und Ammon, der Ammoniter, also die Hauptstadt der Ammoniter. Und wenn Sie da heute mal hinfahren wollen, werden Sie keine Reste mehr finden, weil die Hauptstadt von Jordanien, Amman, draufsteht. Rabbat Ammon wurde zu Amman. Merkt man es, ne? So, zu Beginn des Jahres pflegt man Kriege zu beginnen. Warum erinnert mich das gerade an die Gegenwart? Anscheinend, weil die Menschheit nicht dazu in der Lage ist, dazu zu lernen. Der König David war zu dieser Zeit zu Hause geblieben, hat also sein Heer nicht begleitet. Und im Nahen Osten, so im Februar, gibt es dann auch schon mal laue Abende. Und da hat er sich dann sozusagen auf seine Dachterrasse begeben. Nichts Schlimmes. Aber er lässt seinen Blick so schweifen und am Nachbarhaus auf dem Dach wäscht sich eine junge, wunderschöne Frau. Und der König wird spitz. Also, wenn man sich so wundert, es ist auch heute noch in vielen Fällen in den kleinen Dörfern im Nahen Osten üblich, wenn es im Haus zu warm wird, dass man nachts auf dem Dach schläft. Und dass man sich wäscht, bevor man schlafen geht, ist ja eigentlich auch eine gute Tugend. Aber dass da ein Mann mittleren Alters Stielaugen kriegt, ist schon mal nicht so gut. David erkundigt sich, wer denn die Schönheit auf dem nachbarschaftlichen Dach ist, erfährt, sie trägt den Namen Batseba und ist die Ehefrau eines hethitischen Söldners und Offiziers namens Uria. Da merkt man auch wieder, wie einfallsreich man manchmal mit Vornamen sein kann. Batseba, auf Hebräisch Batsheba, das heißt nichts anderes als die siebte Tochter. Wie viele Kinder müssen die Eltern damals gehabt haben? Er lässt Batsheba kommen, denn ihr Mann Uria ist ja mit Generalissimus Joab auf Feldzug gegen Rabba. Und die Bibel schweigt sich darüber aus, wie es geschehen konnte oder wie es geschehen ist. Jedenfalls sind die beiden sich sehr und viel zu nahe gekommen. Am nächsten Morgen schickt er sie wieder zu Hause und denkt, typisch wie wir Menschen auch denken, Hans Scheibner hat es in den 80er Jahren in ein Lied gefasst, das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Tja, aber die Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht. Einige Wochen später bemerkt Batsheba, dass sie schwanger ist. Und sie teilt es dem David auch mit. Und er, der als König ja über unbeschränkte Macht verfügt, bekommt dennoch kalte Füße und schickt eine Botschaft zum Heer nach Rabba und sagt, schickt mir mal den Hauptmann Uria her, der soll Rapport ablegen. Und Uria kommt, berichtet dem König David, wird gelobt, bekommt ein Geschenk Und dann sagt David, jetzt geh mal schön nach Hause und leg dich zu deiner Frau. Oh, tricky. Wie viele 7- oder 8 Monatskinder gibt es auf der Welt? Aber Uriah ist ein sehr, sehr aufrechter Mensch. Und er sagt, meine ganzen Kameraden, die schlafen draußen im Feld vor der Stadt Rabba auf dem blanken Boden und deswegen bringe ich es nicht übers Herz, nach Hause zu gehen und mich zu meiner Frau zu legen. Und so legt er sich zusammen mit den anderen Bediensteten vor die Tore des Palastes des David, schläft dort auf der Erde. David merkt's und denkt sich, oje, Plan geht nicht auf. Er lädt den Uriah am nächsten Abend nochmal zum Essen ein und füllt ihn ab nach allen Regeln der Kunst und denkt sich, wenn er besoffen ist, geht er heim zu seiner Frau. Uriah war nicht zu besoffen. Er legte sich wieder zu seinen Kameraden vor den Palast. Als David sah, dass seine List nicht fruchtete, hat er dann einen Brief geschrieben, hat ihn verschlossen und versiegelt und ihm den Uriah mitgegeben. Er hat gesagt, gib das dem General und er enthält dieser Brief weitere Befehle für Joab. Was Uriah nicht wusste, war, dass er sein eigenes Todesurteil mitschleppte, denn David hatte einen Befehl hineingeschrieben, dass beim nächsten Angriff auf die Stadt Rabba, Amman, Uriah in der vordersten Reihe stehen sollte, wo die Gefahr am größten ist, dass man in der Schlacht fällt. Uriah war ein tapferer Kämpfer. Und es geschah dann tatsächlich so, dass die Leute, die Ammoniter in Rabba, einen Ausfall machten, Uriah mit seinen Männern sie zurückdrängte Richtung Stadt und dann wurden von oben Steine geworfen und Uriah wurde erschlagen. So, das ist die Vorgeschichte. Und was macht David? Er holt sich die Batscheba ins Haus, fröhlich verwitwet, und heiratet sie, obwohl er ja schon mit Michal ungefähr 15 Jahre verheiratet war. Wenn das die ganze Geschichte gewesen wäre, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, dann würden wir doch etwas dran zweifeln. Ne? Würde man sagen, also wer trickst, wer lügt, wer andere gefährdet oder indirekt sogar umbringt, der gewinnt. David war anscheinend dieser Meinung. Batscheba gebar dem David einen Sohn. Und alles schien in Ordnung. Ich weiß nicht, wie das mit dem Gewissen war, aber davon berichtet das zweite Buch Samuel nichts. Aber, wie heißt es so schön? Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. Und so schickt Gott eines Tages einen Menschen zu David. Und jetzt lese ich unseren Predigttext. Und der Herr sandte Nathan, den Propheten, zu David. Und als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als sein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinen Bissen und trank von seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Und so spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und ich habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, so will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, der Hethiter, hast du erschlagen lassen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll kommen von deinem Hause das Schwert, soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan, ich aber will's tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Liebe Schwestern und Brüder, in Kurzform konfrontiert Nathan den David mit dem, was ich euch vorhin lang und breit erklärt habe. Was ist dann in dem David vorgegangen, als er hört: Atachaisch, du bist der Mann? Wo er doch vorher ein Mot Jumat, er ist des Todes schuldig, gegen den Unbekannten, den Nathan erfunden hat, den Reichen, der des armen Schäflein geschlachtet hat, ausgesprochen hatte. Ein Mot Jumat ist ein unwiderrufliches Todesurteil. Ist ja auch gerecht. Wenn einer dem anderen so viel Leid zufügt, wie heißt es im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir. Keine Gnade, kein Entgegenkommen, Gerechtigkeit pur. So lebt auch David, nach außen hin. Aber was er, wie ihm Nathan auch vorwirft, im Dunkeln, im Verborgenen alles anstellt, das merkt doch keiner. Doch, der Herrgott hat's gemerkt und er hat den Nathan geschickt. Er hat den David ein Urteil sprechen lassen, das sein eigenes werden sollte. So weit wäre es nach dem Gerechtigkeitsempfinden der damaligen Menschen und auch unserem durchaus nachvollziehbar gewesen. Und der Anklagekatalog ist ja unendlich lang, den Nathan ihm um die Ohren schlägt. Was erwartet man in einer solchen Situation dann von einem Menschen wie David? Ich hätte mir eigentlich gedacht, wenn ich mit solchen schweren Vorwürfen und einem solchen schweren Urteil über mich konfrontiert worden wäre, ich hätte um Gnade gebettelt, ich hätte versucht zu erklären, und Entschuldigungen finden wir Menschen ja immer: Ach, weißt du, Nathan, die war einfach so schön, da ist es über mich gekommen, da konnte ich nicht anders, wir Menschen sind doch alle nur triebgesteuert. Aber gar keine Entschuldigung oder auch kein Betteln um Gnade kommt, sondern er spricht eine Erkenntnis aus. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und in diesem Satz steckt das komplette Geständnis drin. David hat gesündigt gegenüber Bathseba. David hat gesündigt gegenüber Uria, deren Mann. David hat gesündigt gegenüber Joab, der einen Befehl ausfüllen musste, einen seiner Hauptleute so ins Feld zu stellen, dass er stirbt. David hat gesündigt gegenüber seinen Soldaten, die mit Uria gestorben sind bei diesem Angriff. Und ich kann auch sagen, David hat gesündigt gegen sein ganzes Volk und seine ganze Armee, weil er überhaupt in den Krieg gezogen ist. Das wäre eine Haufen Anklagen. In Den Haag wäre man glücklich drüber gewesen. Das wäre ein ordentlicher Prozess geworden heutzutage. David fasst es in einem Satz zusammen. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und die Antwort Nathans? Dann ist deine Sünde auch weggenommen. Die Menschen damals werden es nicht verstanden haben. Der hat doch so viel angestellt. Der hat doch so viel angerichtet. Da kann man doch nicht einfach den jetzt begnadigen. Aber Gott ist frei in seinen Entscheidungen. Und ganz egal, was David da angerichtet hat, welche Schuld er auf sich geladen hat, es war die Erkenntnis, ich habe wirklich was falsch gemacht. Ich habe mich wirklich gegen Gott und die Menschen versündigt. Sein Gewissen, das sich geregt hat, und das offen Aussprechen, hat ihm letztlich dann das Leben gerettet. Deine Sünde ist weggenommen und das Urteil, das du selber über dich gesprochen hast, ist aufgehoben. Soweit könnte man jetzt sagen, eine schöne Geschichte. Ein Mensch begeht große Verfehlungen, aber die Gnade Gottes rettet. Wo ich nur dran knabbere, ist der Fortgang der Geschichte. Jede Geschichte hat nicht nur eine Vorgeschichte, sondern auch eine Nachgeschichte. Wo Nathan sagt, weil die Feinde lästern, die Feinde Gottes, wirst nicht du sterben, sondern das Kind, das dir geboren wurde. Und dann geht er heim, lässt den David einfach da stehen. David tut alles, um dieses Kind zu retten. Weil er weiß ganz genau, dieses Kind ist unschuldig. Er hatte die Schuld auf sich geladen. Er fastet wochenlang. Er betet. Er fleht. Doch das Kind wird krank und stirbt. Als das Kind tot ist, hört David auf zu weinen, zu flehen und zu fasten, zieht sich frisch an, geht essen und trinken und in den Tempel zu beten. Darauf angesprochen, sagt er, normalerweise sagt man, Mensch, man trauert und weint doch, wenn man Menschen verloren hat. Und jetzt hast du dein Kind verloren und bist wieder fröhlich. Und David antwortet, solange das Kind gelebt hat, habe ich alles versucht, um Gott umzustimmen. Aber jetzt, wo es tot ist, brauche ich das Ganze ja nicht mehr tun. Da hat er einiges, glaube ich, noch sich nicht so ganz verstanden gehabt. Was ist in der Geschichte eigentlich nur lernbar? Erstens, du kannst in deinem Leben viel anrichten. Du kannst in deinem Leben viel Schuld auf dich laden. Und wenn du den wichtigsten Schritt gehst, dass du selber erkennst, was du angerichtet hast und weißt, ich trage Verantwortung für das, was ich tue, vor Gott und den Menschen, dann kann es selbst in ausweglosen Situationen noch zu einer Rettung kommen. Vielleicht sogar zu einem Neuanfang. Ach ja, den Neuanfang, den hat David dann übrigens tatsächlich mit Bathseba gemacht. Sie haben noch ein Kind bekommen, das Gott nicht geschlagen hat, sondern ganz besonders gesegnet hatte. Und das war der einzige König, der David übertroffen hat, nämlich Salomon. Das war dann der in Jerusalem den Tempel bauen durfte, was David verwehrt war. Das war zum Beispiel eine der bleibenden Strafen Gottes. Du bleibst König, du bleibst am Leben, du sitzt in Jerusalem, das du erobert hast, aber mir darfst du kein Haus bauen. Das durfte dann später erst Salomon. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.